Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host,
Mike Klotz.
Mit Exporo jetzt einfach und digital in innovative Projekte der erneuerbaren Energien investieren. Sie profitieren von einem Markt mit enormem Potenzial, tragen aktiv zur Energiewende bei und sichern sich attraktive Renditen von bis zu 7,5%. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit einer nachhaltigen Asset-Klasse. Entdecken Sie auf exporo.de Ihre Chancen und investieren Sie in eine grünere Zukunft. Gut für Ihr Portfolio und die Welt von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment und Banking. Ich schaue gerade aus dem Fenster, es ist strahlend blauer Himmel, ein wunderschöner Herbsttag und was gibt es Schöneres, als an einem solchen Tag über das Thema KI zu sprechen. Ich freue mich ganz besonders, weil wir heute nämlich über KI-getriebene Hyperpersonalisierung im Banking sprechen und ehrlicherweise haben wir da sogar schon drüber gesprochen, nämlich auf der letzten Banking Exchange. Und darüber gesprochen habe ich mit jemandem, der sich ja qua seines Berufes damit auskennt, nämlich mit Benjamin Walter. Benjamin ist Sales Director bei Dynamic Yield. Dynamic Yield wiederum ist Teil der Mastercard-Familie. Und ich freue mich so sehr, Benjamin, dass wir uns quasi, wenn auch nur virtuell, wiedersehen, um genau über das Thema zu sprechen, wo wir auf der BEX drüber gesprochen haben. Auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt schon das nächste Event ansteht, nämlich die Payment Exchange und das Thema, glaube ich, für ganz viele Händlerinnen und Händler interessant ist. Aber bevor ich jetzt hier so viel quatsche, möchte ich erstmal ein freundliches Hallo in deine Richtung werfen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, Mike, vielen herzlichen Dank. Klappe die zweite für uns beide heute. Ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung und auch für das tolle Event, was wir gemeinsam in Frankfurt schon hatten.
Ja, es war ein großer Spaß. Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, erzähl doch mal vielleicht zwei, drei Sätze erstmal über dich und dann vielleicht auch über Dynamic Yield. Also Benjamin, wer bist du und wo bist du gerade?
Ja, also mein Name ist Ben. Ich bin Sales Director bei Dynamic Yield, bin gebürtiger Berliner, bin seit mehr als 20 Jahren in der MarTech-Branche bereits unterwegs, in unterschiedlichen Unternehmen und Positionen, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und habe hier auch die letzten 20 Jahre wirklich Unternehmen aller Couleur bei der digitalen Transformation mitbegleitet und betreut und bin bei Dynamic Yield jetzt seit mehr als 7 Jahren und wir sind halt vor 3,5 Jahren von Mastercard akquiriert worden und gehören jetzt zum Bereich Data und Services bei Mastercard, um ja, Kundenengagement, Customer Loyalty und Personalisierungsthemen voranzutreiben und vor allen Dingen Datenintelligenz zu nutzen, um Personalisierung und auch Hyperpersonalisierung zur Verfügung zu stellen. Und wir sind ein Technologieunternehmen, was in dem Bereich ein Software as a Service anbietet und flankierende Services für Kunden.
Jetzt hast du schon drei Buzzwords gesagt, dann würde ich gerne direkt einsteigen und nachfragen. Wenn wir über das Thema Hyperpersonalisation oder Hyperpersonalisierung Deutsch sprechen, worüber sprechen wir denn? Also was versteht man denn unter Hyperpersonalisierung?
Hyperpersonalisierung bedeutet, dass du als Unternehmen es schaffst, sämtliche Kundendaten, Drittdaten, Verhaltensdaten, historische Daten, die du hast, nutzen kannst, um basierend auf diesen intelligent Inhalte auszusteuern für den Nutzer mit mehr Relevanz und zur Steigerung, sagen wir mal, der Messgrößen der Ziele, die du hast und erreichen willst. Vielleicht kann man das so in einer Nussschale gut zusammenfassen. Und Hyperpersonalisierung bedeutet gleichzeitig auch, dass du datenkonsistent und synchron aussteuern kannst für die Nutzer, egal auf welchem Kanal sie mit dir und deinem Unternehmen und deinen Angeboten interagieren. Ja, also um die Klassiker zu nennen, ne, wir haben die Webseite, die nach wie vor sehr hohe Relevanz hat, ein Kanal E-Mail, der absatzstark ist, aber eben halt auch andere Kanäle, die viel wichtiger geworden sind mittlerweile, wie Mobile App oder auch flankierend zum Beispiel SMS oder Push-Notifications, die genutzt werden in der Kommunikation mit Kunden.
Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, es gibt einen Wust an Daten, ganz, ganz viele, und am Ende geht es darum, diese zu ja, kanalisieren, orchestrieren, zusammenzufassen und auf Grundlage dieser Daten intelligente Profile zu erstellen, um mich als Nutzerin und Nutzer besser ansprechen zu können.
Ja, genau, richtig. Ne? Die ganzen Unternehmen waren in den 90ern und Anfang 2000er super fleißig im Daten aggregieren und sammeln und viele saßen auf einer Riesenmenge Daten, aber wussten überhaupt nicht, damit umzugehen, das umzusetzen. Und da ist halt heute, haben wir andere technologische Möglichkeiten. Ne? Wir haben mehr Rechenkapazität und Leistung. Wir haben AI oder Machine Learning, die wirklich sehr schnell mit großen Datenmengen umgehen können und prädiktive Elemente enthalten, um eine Next Best Action, ne, zu eruieren und dann entsprechend halt auch in Echtzeit für einen Nutzer zu diesem Zeitpunkt der Interaktion was auszusteuern. Das heißt, das ist wirklich technologisch heute sehr spannend, weil die Möglichkeiten bestehen, wirklich in Echtzeit auf diesen Daten, die man dort hat, die richtigen Inhalte auszusteuern für den Kunden mit dem Ziel der höheren Relevanz.
Ich kann mir das selber so ganz gut vorstellen. Allerdings ist es immer, glaube ich, hilfreich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein bisschen mal über einen Use Case zu sprechen. Also wenn ich jetzt mal so Richtung Dynamic Yield schaue, was ist denn so der Use Case, wo du sagst, das ist eigentlich das Paradebeispiel und da kann man es am besten sehen, was eigentlich überhaupt geht. Also wo ihr euch auch am besten ausspielen könnt und zeigen könnt, was so ja das Potpourri an Möglichkeiten hergibt?
Da gibt es sehr viele Use Cases und Beispiele. Ein Paradebeispiel ist schwer zu sagen. Es kommt auf den Kanal an, die Interaktion, auch die Branche, die interagiert. Aber wenn wir jetzt sagen, dass das im Finanzbereich, im Finanzsektor zum Beispiel ist, dann sind es Dinge wie die Optimierung für die Kunden zum Beispiel auf der Webseite oder in der App basierend auf einem Transaktionsverhalten von einem Kunden. Wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit gesehen, dass der Mike gerne im Mai einen Urlaub bucht und dann im Juni einen Urlaub fliegt und da dann vielleicht auch Cross-Border-Spendings vornimmt etc. Und anhand dieser Informationen und Daten können wir dann zum Beispiel bessere Angebote auch für den Mike im kommenden Jahr aussteuern oder wenn wir zumindest anhand von Mikes vorigen Vorverhalten ein Angebot aussteuern können mit Informationen zu Cross-Border-Spending, Sicherheit, Reiseversicherung, Travel-Angeboten, die wir vielleicht auch als Bank haben, Sicherheiten im Zahlungsverkehr auch im Ausland, Sicherheiten, die geboten werden oder auch zum Beispiel ein Hinweis auf Vorteile zum Beispiel mit einer Travel-Card, die man als Finanzunternehmen hat, wo man möglicherweise, wenn man Frequent Business Traveler ist, auch Zugriff zu einer Lounge hat etc. Und das halt eben machen zu können, prädiktiv zu einem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass das relevant sein könnte, anhand der zum Beispiel bestehenden Transaktionsdaten, die wir sehen, aber auch der vorherigen getätigten Transaktionen in bestimmten Bereichen. Das ist so ein Paradebeispiel, zum Beispiel zur Optimierung von Kartennutzung von Usern. Andere Beispiele sind, du bist auf dem Corporate Banking Bereich von der Seite und da ist zum Beispiel auch ein CFO, der gerade nach Angeboten sucht für Emissionshandel zum Beispiel. Und du hast natürlich Informationen dazu auf deiner Seite. Du siehst aber, dass der Anwender selber nicht nur 5 Minuten schaut, sondern wirklich 20 Minuten lang intensiv recherchiert. Dann hast du die Möglichkeit, diese Journey oder Interaktion vom Kunden eben zu begleiten und Entscheidungen zu treffen. Also jemand, der so lange liest und schaut und sich informiert, hat ein gesteigertes Interesse, nicht nur ein kurzfristiges, ich schau mal, dass man dann dort direkt und zu diesem Zeitpunkt auch entscheiden kann, zum Beispiel Formulare auf der Seite zur Verfügung zu stellen, Rufnummern einzublenden für Anfragen, um direkt in Echtzeit, während diese Interaktion stattfindet, den Kunden auch abzuholen und weitere Services anzubieten. Und hier geht es halt natürlich um die Relevanz, hier geht es aber auch immer um den Zeitpunkt. So ein CFO von einem Unternehmen wird halt nicht regelmäßig zu Produkten wie EU-Emissionshandel schauen und eine Entscheidung treffen und einkaufen. Insofern ist da der Zeitpunkt entscheidend und eben diese echtzeitige Interaktion. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt natürlich viele, viele mehr.
Jetzt hast du natürlich die Beispiele genannt, also gerade mit der Webseite, das funktioniert ja, wenn ich das richtig verstehe, erstmal völlig losgelöst von Transaktions- oder Finanzdaten.
Ja.
Und es gibt ja auch so in der Tat die nicht dieses Märchen, das ist falsch, aber eher der Wunsch, diesen Datenschatz, den wir in der Finanzindustrie haben, heben zu können. So nach dem Motto, zeig mir deinen Kontostand oder Kontoauszug und ich sage dir, wer du bist. Wenn ich das richtig verstehe, ist das mit deinem Yield jetzt nochmal einen Tick besser möglich. Was ist denn heute anders, als das vielleicht vor 10 Jahren der Fall gewesen ist? Also, wie du es ja richtigerweise gesagt hast, Daten werden ja schon seit vielen Jahren gesammelt und mal mehr, mal weniger, aber die Daten gibt's ja, die sind ja da.
Ja, also der Unterschied, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ist die Rechenleistung und vor allen Dingen auch die Schlagkraft der AI, der Machine Learning, des Machine Learnings, die wir mittlerweile dort im Hintergrund laufen haben. Ne? Also die sind viel effizienter, laufen viel besser, sind weiterentwickelt und haben halt die Möglichkeit, viel zielsicherer auch Insights aus den Daten zu ziehen und innerhalb von Millisekunden halt Entscheidungen zu treffen, ne, für Nutzer. Und das heißt, dass die zielgerichtete Nutzung dieser Datenmengen viel besser möglich ist als damals. Und vor allen Dingen der große Unterschied, der damit einhergeht, ist, früher hast du halt jede Menge Analysten gebraucht, Webanalysten, die sich Daten anschauen, die schauen daraus, Insights zu gewinnen, Ableitungen oder Herleitungen zu haben, ne, welche Personas oder Zielgruppen jetzt am besten bedient werden. Und heute zum Beispiel mit dem Einsatz von Deep Learning als einer Technik auch im Machine Learning Bereich, hast du halt tatsächlich Algorithmen oder diese Methoden, die komplett selbstständig und eigenständig lernen über Zeit und zwar spezifisch immer auf den Daten für den jeweiligen Case und auch mit den Interaktionen von den Kunden, was halt eine maßgeschneiderte Anpassung quasi ist, ne, auf die Unternehmensdaten, die man hat und damit das auch viel, viel relevanter macht für die Unternehmen. Ich glaube, ich würde es so zusammenfassen.
Ihr seid ja nicht begrenzt auf den B2C-Bereich, sondern ihr seid ja quasi offen für letztendlich alle Bereiche, ob jetzt B2B, B2C, B2B2C. Die Frage, die ich mir stelle, ist gerade in Zeiten, und wenn wir uns so anschauen, vor 2 Jahren, oder wir haben jetzt, glaube ich, gerade 2-jähriges Jubiläum oder Geburtstag von OpenAI, da fing das ja an, dass alle auf einmal angefangen haben, sich sehr intensiv mit dem Thema Artificial Intelligence und KI zu beschäftigen. Und viele Unternehmen, so ist mein Eindruck, sowohl im E-Commerce als im stationären Handel, aber in eigentlich fast allen Bereichen, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist das auch eine Erfahrung, die ihr macht? Weil es ist auf der einen Seite, gibt es unzählige Möglichkeiten. Also wir als Nutzerinnen und Nutzer können ganz, ganz viel ausprobieren. Alle haben schon mit ChatGPT gespielt, mal mehr, mal weniger intensiv und jede Woche kommt irgendwie ein neues Large Language Model oder ein neues Tool auf den Markt. Aus einer Unternehmenssicht ist diese Dynamik schwierig, weil du kannst ja nicht mal eben irgendeine Technologie einkaufen und loslegen. Wie geht ihr denn damit um? Also gerade mit dieser Dynamik, die wir im Markt gerade erleben, wie schafft ihr es, eure Kunden so eine gewisse Form des sicheren Hafens zu bieten und eine gewisse eine gewisse Sicherheit in das Thema reinzubringen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die hat ganz schön viele Schichten, diese Frage. Ne? Also das eine ist, wir selbst sind jetzt seit 15 Jahren am Markt und ein Technologieunternehmen wirklich spezialisiert auf genau dieses Thema. Wir haben das große Glück und da sind wir sehr stolz drauf. Wir sind seit mehr als 6 Jahren Marktführer in unserem Bereich, gerade für diese Personalization Engine oder auch das Machine Learning, was wir Kunden anbieten. So, das eine ist, also alle wollen seit vielen Jahren schon den maximalen Output von solchen Technologien. Viele haben aber Berührungsängste mit, das macht etwas komplett selbstständig und wir wissen nicht genau, was es macht. Das ist ein bisschen spooky. Ich hätte gern ein bisschen Kontrolle. Das heißt, du musst unterschiedliche Machine Learning Techniken und Algorithmen zur Verfügung stellen, wo unsere Kunden dann mit der Technologie auch die Möglichkeit haben, Anpassungen vorzunehmen, ja, also wie so Merchandising Rules festzulegen, fein granular. Und wir haben vor allen Dingen mehr als 20 unterschiedliche Algorithmen und auch 3, 4, 5, 6 verschiedene Machine Learning Techniken, die man für unterschiedliche Dinge einsetzen kann. Und da hat man auch ziemlich genau die Möglichkeit festzulegen, für welchen Bereich man das einsetzt. Das heißt, man hat hier eine Kontrolle und man kann sich entscheiden, auf welcher Grundlage oder mit welchen Voraussetzungen man für den Kunden optimieren möchte. Dann Berührungsängste in dem Sinne, also hätte ich jetzt persönlich nicht mehr und würde ich auch gar keinem empfehlen zu haben, weil das Machine Learning und AI wirklich wie ein Geschenk sind, um effizienter arbeiten zu können und vor allen Dingen von größeren Datenmengen schneller Herr zu werden und diese auch gut nutzen zu können. Sonst würde man hunderte von Analysten benötigen, um die Arbeit zu tun und es würde immer noch Jahre dauern. Das andere ist, wie wir auch besprochen haben, ne, auf unserem Event, also diese Wahrnehmung ist jetzt quasi im Mainstream und auch beim Endkunden angekommen durch Dinge wie generative AI und so, die Spaß machen im Spielen oder eben ChatGPT und andere, die es da am Markt gibt, die auch für einzelne Anwendungen bei uns in unserer täglichen Arbeit helfen können. Und das ist auch gut so. Aber an sich ist die Technologie ja wirklich schon seit Jahrzehnten in der Industrie und in Unternehmen im Einsatz, darf man nicht vergessen. Also in Unternehmen, gerade auch Unternehmen wie Mastercard, die eben halt hier für sicheren Zahlungsverkehr weltweit sorgen etc., sind das seit schon sehr langer Zeit wichtige Schlüsseltechnologien, um überhaupt auch diese großen Mengen an Transaktionen, die da stattfinden, auszuwerten und festzustellen, was ist denn jetzt hier Fraud, was nicht, und das halt eben auch sehr effizient ermöglichen, um halt für uns alle täglich sichere Zahlungen zu ermöglichen mit den Karten oder anderen Zahlungsmitteln, die wir dort eben haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Unternehmen, die nach Technologie suchen, da gibt es natürlich eine Menge Angebote. Ne? Die Frage ist immer, löst man sowas in-house selber? Hat man die Entwicklungsabteilung? Hat man eine eigene Data Science Abteilung, die sowas leisten kann? Oder hat man zum Beispiel auch Technologiepartner, mit denen man zusammenarbeitet, die solche Technologien auch mit anbieten können? Und davon sind wir halt, sag ich mal, einer am Markt, die solche Technologien für Unternehmen dann auch zur Verfügung stellen können, die auch nicht erst vor 1-2 Jahren entwickelt worden sind, sondern schon seit langer Zeit auch erfolgreich im Einsatz sind und natürlich unter Zuhilfenahme der neuen Technologien auch weiterentwickelt werden.
Und trotzdem denke ich, dass ja eine gewisse Angst durchaus vorhanden ist, oder ich will nicht sagen Skepsis, man hat, glaube ich, schon in insgesamt bei Unternehmen festgestellt, das scheint nicht mehr wegzugehen. Also das ist jetzt wie das Internet, das bleibt wohl mit dem Thema AI. Aber man hat so einen vielleicht auch gesunden Respekt davor, insbesondere, weil man, du hast eben das Wort Blackbox genannt, weil man ja nicht immer 100% weiß, was passiert da. Und gerade wenn wir uns, du hast ja ebenfalls auch das Wort generative AI angeschaut, gerade solche Large Language Models neigen ja auch dazu, zu fantasieren. Und jetzt mal vielleicht auch ganz konkret, wie schützt ihr eure Kunden davor, dass eben die Aussagen, die getroffen werden, dann auch, oder das, was ausgespielt wird, die Empfehlung, die Recommendation, die ausgespielt wird, auch entsprechend richtig ist und nicht auf einmal, ich denke jetzt mal laut, ein E-Commerce-Shop, der auf einmal, den interessierten Seitenbesuchern irgendwelche Sneaker anbietet, obwohl eigentlich Stiefel gebraucht werden. Also wie schützt ihr davor, dass eben ja das, was ausgespielt wird, entsprechend eine hohe Qualität hat?
Auch eine interessante Frage. Das hängt damit zusammen, dass viele denken, dass diese Technologie schlauer ist, als sie tatsächlich ist. Weil wir sind.
Ich bin ja ehrlich, also ich glaube das bei mir manchmal schon, wenn ich ehrlich bin. Also das, was ich da rauskriege, da denke ich mir manchmal schon, ja, ganz schön schlau, was mir der ChatGPT empfohlen hat.
Auf jeden Fall, das sei auch gar nicht bestritten. Die Sache ist aber die, wir sind wirklich auf der ersten und einfachsten Stufe dieser Technologie. Und was wir gerade erleben, ist quasi wirklich nur der Beginn, der Anfang. Und die Sache ist auch die, dafür muss man vielleicht mal ein bisschen verstehen, wie diese Technologie funktioniert. Und ganz wichtig für mich, nicht anmaßen, hier ein Ingenieur zu sein oder jemand, der solche, der Machine Learning oder AI entwickelt. Aber das ist eine Technologie, die nach ganz fest vorgeschriebenen Regeln bestimmte Prozesse und Arbeitsschritte abarbeitet. Die schafft es halt eben schneller, als wir das tun, in der Art und Weise, wie sie halt funktioniert. Sie tut aber genau das, was man ihr sagt, dass sie tun soll. Und dann kommt es auch darauf an, wie viele Freiheiten gibst du dieser Technologie, selbstständig eben halt auch zu lernen und bestimmten Output zu geben. Das ist das eine. Das andere ist, mit den Anwendungsbereichen, die wir haben, laufen wir da wenig Gefahr, solchen Output zu haben. Allerdings haben wir auch eine Integration für unsere Retail-Kunden. Das ist so eine Conversational Commerce Application, nennt man das, also wo der Nutzer quasi auf der Webseite hat, direkt im Chat Produkte zu finden. Wir setzen das insbesondere ein im Fashion-Retail, aber auch in anderen Segmenten, wo du halt eben sagen kannst, Dinge wie ich bin am Wochenende zu einer Hochzeit an der Ostsee eingeladen und das Motto ist zum Beispiel weiß oder sonst was. Und dann sucht halt, also kann man das über Sprache eingeben und das Tool sucht dann eben anhand dieser Eingabe nach Produkten, Outfits etc., die es empfiehlt. Und man kann halt eben auch Fragen stellen, da gibt es auch Antworten. Aber da ist genau festgelegt, in welchem Rahmen dort überhaupt geantwortet werden kann. Und man kann auch festlegen, in welchem Stil, also sprachlich, soll das zum Beispiel locker flockig sein oder eher professionell konservativ in dem Ton, in dem das Tool antwortet, sodass dort eine Steuerung besteht. Was jetzt deine Frage angeht, in Bezug auf den Content, den wir bekommen, ne, man vorsichtig sein muss, was denn der Output, glaube ich, ist der Unterschied da schon zu so einem ChatGPT, was einem so zur Verfügung steht als sehr mächtiges Tool am Markt und man die Möglichkeit hat, das quasi jederzeit zu nutzen, man aber eben auch die Hinweise ernst nehmen muss, die ja selber der Anbieter dieser Technologie auch mitgibt ist. Also ne, das kann, recherchiert das Netz, sucht ab und packt einem Content zusammen. Trotzdem muss man inhaltlich überprüfen, ob das, was man da als Output bekommen hat, eben halt richtig ist. Ja, also dass man die Schlussredaktion muss man selber nochmal eigenverantwortlich übernehmen, weil eben dann dort auch diese Maschine wieder wie eine Maschine arbeitet. Also es ist quasi eine 0-1er-Logik, wo dann eine Maschine entscheidet, was ist denn jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit der passendste Content zu dieser Frage. Und damit es auch nicht immer denselben Output gibt von der Maschine, macht sie auch ab und zu mal eine Ausnahme und sagt eben, okay, ich nehme jetzt nicht das, was am wahrscheinlichsten gerade ist, sondern gehe mal auf eine andere Variante, um diese Kombination auch rauszugeben und dann zu lernen, was das ergibt.
Das war jetzt die Frage. Lernen ist da das wichtige Stichwort. Also das heißt, selbst wenn ihr was ausgibt, ist es schon so, dass die Maschine, nennen wir sie einfach mal so, lernt, aha, Nutzerin oder Nutzer hat jetzt darauf positiv oder nicht positiv reagiert und beim nächsten Mal spiele ich vielleicht, weil die Response entsprechend war, reagiert die Maschine auch anders. Das heißt, das System lernt auch kontinuierlich mit der Interaktivität der Nutzerinnen und Nutzer.
Ja, ich würde hier nur kurz inhaltlich trennen wollen. Das eine ist, wie ChatGPT funktioniert. Das andere ist, wie wir agieren mit dem, was wir einsetzen. Und vielleicht, um da nochmal spezifisch zu antworten, ja, genau. Also unsere Modelle werden unseren Kunden zur Verfügung gestellt mit dem Sinn und Zweck, wirklich für bestimmte Erfolgsmessgrößen, die dem Kunden wichtig sind, zu optimieren. Ja, und darauf kommt es an. Also man möchte zum Beispiel eine bestimmte Conversion steigern oder eine Interaktion mit einem bestimmten Content, ja, eine Auseinandersetzung, ein bestimmtes Formular soll ausgefüllt werden, ein bestimmter Prozess durchgeführt werden. Man möchte, man hat zum Beispiel ein neues Kartenportfolio im Angebot, man ist gezwungen zu migrieren, ja, auf ein anderes Kartenschema zum Beispiel. Da müssen Prozesse in Gang gesetzt werden. Da ist Automatisierung wichtig und vor allen Dingen in dem Hinblick, dass der Kunde die Informationen erhält, die er braucht, um den nächstmöglichen Schritt da auszuführen. Ja, das heißt, es ist ja nicht so, sagen wir mal, in die Breite optimiert, sondern optimiert auch auf bestimmte Messgrößen, wie eine Click-Through-Rate, ein Order-Value, eine bestimmte Conversion etc.
Kann man sagen, dass ihr oder Dynamic Yield in dem Zusammenhang zu einer gewissen Form der Demokratisierung führt, ich denke jetzt mal laut im Handel, weil das für mich das mit das Greifbarste ist, weil viele Jahre, wahrscheinlich mittlerweile sogar Jahrzehnte, war ja Amazon immer so als der Player. Also ein Beispiel, ich habe mir gestern einen Krimi bei Amazon gekauft und zwei Tage später werden mir Messer und Müllsäcke angeboten, so, ne, dieses klassische Beispiel. Und die Frage ist, und es war ja auch immer, die Recommendation war ja zum Teil auch sehr, sehr gut. Kann man das so sagen, dass ihr jetzt zu einer, ja, tatsächlich zu einer gewissen Form der Demokratisierung führt, weil ihr ja dann Werkzeug letztendlich anbietet, jetzt mal speziell auf den E-Commerce oder Handel runtergebrochen, der all das genau ermöglicht, dass ich als E-Commerce-Händler, als großer, vielleicht nicht ganz so großer Player, aber auf einmal meinen Kunden nicht nur besser kenne, sondern viel bessere und passendere, ja, Empfehlungen aussprechen.
Absolut. Also das war auch tatsächlich die Gründungsidee des Unternehmens damals, eine Technologie bereitzustellen, die eben das alles aus einer Hand ermöglicht. Ne? Also dass man komplett AB-Testen optimieren, personalisieren kann und hochgradig automatisieren kann mittels Machine Learning, um all die Marketing-Teams, die heutzutage auf operativer Ebene ja wirklich gefordert sind in diversen Themen, viel effizienter und einfacher zu ermöglichen, all diese Dinge zu tun, basierend auf dem Handwerk des Marketing, was sie auch schon seit vielen Jahrzehnten ja jetzt mit MarTech tatsächlich betreiben. Und die Gründungsidee war genau das. Also einer unserer Gründer war damals auch ein Marketingchef in einem Unternehmen und hat halt die Schwierigkeiten gesehen, wie man alle Dinge zusammenführt. Ne? Also ich brauche AB-Testing für die Webseite und ich brauche Produkt-Recommendations und ich brauche Algorithmen und Machine Learning und ich brauche prädiktive Elemente und ich muss segmentieren können und dann personalisieren können und das iterativ betreiben können und am besten auch mit ein, zwei oder drei Leuten bestenfalls und nicht mit einem Team von 30 insgesamt, die den ganzen Tag coden etc. Und er hat festgestellt, dass es nichts am Markt gab vor knapp 20 Jahren und hat dann gesagt, okay, dann ich kündige und wir gründen selber und machen das. Und so ist dann auch Dynamic Yield entstanden. Und ja, seitdem betreuen wir jetzt mehr als 550 Kunden weltweit aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichsten Anforderungen und Komplexität, um tagtäglich eben diese Dinge umsetzen zu können, ja.
550 ist ja schon eine Zahl und ich könnte mir vorstellen, es werden mehr. Und wenn ich so ein bisschen gucke, auf der einen Seite haben wir gerade eben drüber gesprochen, es gibt so ein bisschen die Angst, so, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, was mache ich denn jetzt damit? Und auf der anderen Seite, auch das ist etwas, was ich erlebe, sicherlich hängt es auch ein bisschen von der Branche ab, in der man unterwegs ist, herrscht so eine gewisse Form der Goldgräberstimmung, weil alles scheint möglich. Ne? Also man kennt den Kunden jetzt tatsächlich, man könnte im Prinzip alles jetzt anbieten bis hin zu der Tatsache, dass ja Amazon mit Rufus ja anfängt, schon für dich selber einzukaufen, ohne dass du irgendwas machen musst. Das ist so die, die größte Ausbaustufe. Der Krams kommt einfach nur nach Hause und passt im besten Fall. Und ich wusste gar nicht, dass ich das brauche. Spaß beiseite. Gibt es, dass das Begehren im Handel größer wird, weil halt einfach jetzt so viel geht, dass jetzt da wirklich Leute auf euch zukommen und sagen, das hätten wir gerne, jenes hätten wir gerne. Und gibt es damit einhergehend die Frage, gibt es eigentlich Grenzen, wo ihr sagt, nee, das geht halt einfach so noch nicht?
Wenn wir jetzt den Handel meinen, also Retail und E-Retail und E-Commerce insbesondere, da muss man schon sagen, die wissen ziemlich genau, was sie wollen und was sie brauchen. Also das hat man jetzt auch gesehen in den letzten 20 Jahren, was da für eine Entwicklung genommen wurde, dort Prozesse zu optimieren und auch Technologien einzusetzen, auch aus einer Notwendigkeit heraus, ne? Also wenn du jetzt eben keine klassischen Ladengeschäfte hast, draußen auf der Straße, an der Straße, in den Innenzentren oder in den Innenstädten, sondern nur eine Webseite, dann musst du halt schauen, dass du eben bestmöglich optimierst, ne? Das heißt, da ist die Erkenntnis schon lange da und dort gibt es auch genaue Vorstellungen, was so benötigt wird. Insbesondere in den letzten Jahren ist auch klarer geworden, dass Legacy-Systeme eigentlich ganz gut sind und eine einmalige Anschaffung sind, dass aber auch Composable Stacks sehr gut helfen können, um mehr Unabhängigkeit zu haben und auch zu schauen, dass man immer auch neueste Technologien einsetzt oder auch einfach mal wieder Technologie ablösen kann. Weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt hier auch schon ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen, aber die Unternehmen wissen, was sie brauchen, suchen auch gezielt danach und sind aber auch immer wieder erfreut, wenn sie auf Anbieter treffen, die halt technologisch doch schon sehr stark entwickelt sind und auch noch mehr Funktionalität anbieten von sich heraus, als sie jetzt vielleicht erwartet hätten oder auch danach gesucht hätten. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir haben mit den Technologien, die wir anbieten, weil wir auch so einen Ansatz von einem Operating System haben, wo du modular quasi die Möglichkeit hast, dir auch zusammenzustellen, was du brauchst.
Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Retail, E-Commerce etc. gesprochen, also klassischer Handel. Das ist ja nicht die einzige Branche, in der ihr unterwegs seid, aber wahrscheinlich ist das somit die plakativste Branche. Gibt es Bereiche, wo ihr sagt, da ist noch sehr viel Luft nach oben? Du sagtest gerade im E-Commerce, die wissen eigentlich schon, oder im Handel, die wissen schon sehr genau, was sie wollen. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da ist so viel möglich und da empfiehlt es sich total mit jetzt mit euch oder zumindest mit der Technologie auseinanderzusetzen. Ist das die Bankbranche ganz generell oder hast du noch andere Branchen vielleicht im Hinterkopf?
Wo wir besonders viel Potenzial sehen, ist natürlich in unserem Bereich Data und Services von Mastercard für Finanzunternehmen eben die Technologie, aber auch Services zur Verfügung zu stellen, um genau das auch effizienter tun zu können. Also AB-Testing, Optimierung, Personalisierung für ihre Kunden und Schwarz spezifisch entwickelt auch für die Optimierung der Kundenkommunikation in den Finanzunternehmen. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir gesehen haben mit den, ich glaube, mehr als 5000 Partnern, mit denen wir in Europa zusammenarbeiten als Mastercard oder noch mehr, dass wir oft sehen, dass es aufgrund der Regulatorik, die nun mal besteht und der Anforderungen an Integration von Technologie, wirklich die verschiedenen Institute auch vor große Herausforderungen stellt, dass natürlich mit den wachsenden Anforderungen im Marketing und Wettbewerb am Markt, den man sieht, deutlich mehr Technologien auch eingesetzt werden und aber auch gleichzeitig die Ressourcen oder das Wissen oft um solche Themen gar nicht da sind. Also einfach, weil nicht jedes Unternehmen kann 30 Marketing-Profis bei sich intern sitzen haben, speziell für diesen Bereich, um dort zu optimieren. Und deswegen bieten wir quasi Finanzunternehmen und unseren Partnern an, die Technologie einzusetzen oder Services und auch Strategie und Methodik von uns zu nutzen, um bestimmte Teilbereiche in Angriff zu nehmen und zum Beispiel zu optimieren und da auch ein Partner zu sein, wo man gemeinsam diesen Weg beschreiten kann, weil wir natürlich auch mit in dem Umfeld, in dem wir agieren, natürlich genau um die Datenschutzbestimmungen, Regulatorik etc. Bescheid wissen und auch dafür gesorgt haben, dass die Technologie und die Services, die wir anbieten, auch natürlich konform implementiert und genutzt werden können. Das heißt, ist deshalb relevant für die Banken, weil sie wissen, dass sie mit einem Partner zusammenarbeiten können, wo man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Anforderungen gemeinsam erfolgreich stemmen kann. Und das sind oft Hürden, die wir sehen, warum nicht Entscheidungen getroffen werden. Das ist immer wieder aus diesen selben Gründen. Wir haben die Leute nicht oder wir wissen nicht genau wie. Ach, und bei uns neue Technologie einzuführen oder zu integrieren, ist sowieso sehr schwierig.
Da habe ich direkt zwei Fragen, die ich anschließen würde. Die eine hast du schon ein bisschen implizit beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Gerade Banken oder Finanzinstitute stehen momentan vor der Herausforderung Make or Buy. Also kaufe ich mir eine Technologie ein, mit jemandem von euch zum Beispiel, oder mache ich es quasi selbst? Hat sicherlich beides Vor- und Nachteile. Was würdest du sagen, wenn jetzt Banken oder Finanzinstitute darüber nachdenken, dass alles selber stemmen zu wollen? Ich meine, du hast natürlich, bist Dienstleister in dem Fall, aber gibt es durchaus Bereiche, wo du sagst, ja, es macht schon Sinn, aber vielleicht auch nicht?
Das hängt auch wieder davon ab, wie man aufgestellt ist, ne? Also worauf möchte man sich fokussieren als Kerngeschäft? Ja? Wenn man, sage ich mal, ein kleineres Institut oder ein regionales Institut ist zum Beispiel, dann macht es Sinn einzukaufen, weil die Entwicklung bindet halt eben Zeit und Ressourcen. Und es ist ja nicht nur, dass man einmal entwickelt, sondern es ist ja ein iterativer Prozess. Man muss sich ja ständig anpassen, weiterentwickeln. Die Anforderung an Martech, die im Einsatz ist im Unternehmen, ist auch so vielschichtig. Was soll denn alles entwickelt werden? Sollen Zahlungssicherheit entwickelt werden selber? Braucht man ein E-Mail-Versandtool? Braucht man CRM-Lifecycle-Automationstool? Braucht man was zum AB-Testen? Braucht man prädiktive Technologie, um der Datenherr zu werden und Next Best Action aussteuern zu können selbstständig? Da hast du schon eine riesen Entwicklungsabteilung intern und eigentlich bist du noch eine Bank. Die Frage ist halt, ob man das langfristig stemmen kann. Und die andere Frage ist dann auch wieder, was will man damit erreichen? Weil die Technologien gibt es am Markt, die werden entwickelt und man kann diese dann auch relativ günstig einkaufen und einsetzen und alle paar Jahre wieder evaluieren, ob es eben was Neueres gibt, was man einsetzen möchte, um da mehr mittels Technologie zu erreichen. Das andere ist man selber Bank- und Finanzdienstleister. Dann mag das vielleicht schon wieder eine andere Geschichte sein, dass man sagt, okay, wir sind ein Technologieunternehmen, was auch meinetwegen Banking-Services anbietet und wir bieten unsere Plattform eben auch für andere an, um das einzusetzen, dann ist vielleicht schon eher so, wenn man dort unabhängiger Technologieanbieter mit eigener Technologie sein möchte und einem eigenen Anspruch, das selbst zu entwickeln. Ansonsten ist es so, dass ein Buy oft günstiger ist und auch erstmal ermöglicht, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Dieses Gespräch führe ich übrigens sehr oft und das auch schon seit 20 Jahren, weil in Deutschland gab es auch immer den Ansatz, dass alle selber entwickeln wollten und Herr sein wollten und auch eine IT sich der Dinge annimmt etc. Und das sind doch alles schlaue Leute und die kriegen das auch alle irgendwie hin. Die Frage ist halt nur, mit welchem Fokus und wie schnell. Also das heißt, du brauchst eine bestimmte Technologie und wann brauchst du sie denn? Jetzt oder in 2 Jahren? Möchte deine Fachabteilung sowas jetzt einsetzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern oder erst in einer bestimmten Zeit? Und dann ist die Antwort eigentlich immer bei, dann kauf doch erstmal was ein, leg damit los. Alle können lernen innerhalb des Unternehmens, schauen, was funktioniert und was nicht und basierend auf solcher Erkenntnisse zum Beispiel auch selber intern entwickeln. Und dann, wenn man sagt, okay, wir haben ein gleichwertiges Produkt oder sogar ein besseres, das dann eben halt auch intern zu nutzen. Ja, generell habe ich aber gesehen, dass die Ambitionen immer sehr hoch sind und dass die Zeiträume bis zum Go-Live oder bis zum Go-to-Market halt auch sehr lange dauern, was dann eben für Fachabteilungen frustrierend ist. Und die Wachstumsanforderungen oder Erwartungen an das Unternehmen bleiben ja trotzdem gleich, ja, egal wann die Entwicklung intern stattfindet.
Ich weiß gar nicht, ob das ein sehr deutsches Phänomen ist. Vielleicht ist es das, aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich kenne diese Gespräche und niemand würde ja auf die Idee kommen, ein eigenes Betriebssystem zu programmieren, nur weil man dann ein eigenes Betriebssystem hat. Also es gibt ja durchaus Dinge, da liegt das total nahe, dass man halt einkauft und gerade bei neuen Technologien, oder was heißt neu, ist es ja nicht, aber bei solchen dynamischen Technologien, wie wir jetzt gerade beim Thema AI erleben, ist es für mich natürlich auch immer eine spannende Diskussion. Es gibt ganz viele Vorteile, die dafür sprechen, aber eben insbesondere, wenn du auf der Zeitachse, das hast du ja gerade beschrieben, es gibt das Ambitionsniveau und dann die Zeitachse. Und wenn du dann nicht die entsprechenden Skills hast und diese Fähigkeiten dir erstmal auch aufbauen musst, du brauchst Data-Analysten, du brauchst Technologie, du brauchst natürlich auch nicht nur Technologie, du brauchst auch Hardware, du brauchst ja auch entsprechende Kapazitäten. Das sind ja richtige Ressourcen. Das ist ja nicht einfach so ein Server-Rack, wo du stellst du da hin in den Serverraum noch rein, sondern das ist ja richtig Rechenpower, die gebraucht wird. Ich glaube, dann wird die Luft schon enger und oder dünner vielmehr. Und dann macht es immer mehr Sinn, glaube ich, zu partnern, als es selber zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, für beides gute Argumente. Ich habe mal gerade zwischendurch recherchiert, korrigiere mich, ihr seid ja bei Dynamic Yield jetzt über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob die Zahl 100% stimmt, aber so um den Dreh, du nickst, sehe ich gerade.
Ja.
Auf der anderen Seite sehen wir natürlich ganz, ganz viele Player, die jetzt in diesen Bereich nicht nur rein wollen, sondern auch aktiv sind. Wie schaut ihr denn auf die Entwicklung, die wir jetzt generell erleben? Also wir haben das zum Eingang gesagt, des Podcasts. Jede Woche passiert was, jeden Tag passiert irgendwas. Könnt ihr selber noch Schritt halten oder anders? Wie schafft ihr es noch, euch weiterzuentwickeln?
Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank. Also der Blick in die Zukunft ist tatsächlich heute nicht mehr so einfach, weil sich Dinge eben so schnell drehen und entwickeln. Und insofern ist hier die Antwort wirklich sehr nah am Kunden zu sein und an den Bedürfnissen der Anwender, mit denen wir zusammenarbeiten. Ne? Also das heißt, wir haben wirklich sehr engen, nahen Austausch mit unseren Kunden, was die Anforderungen angeht, hören da genau zu, schauen uns die Entwicklungen am Markt an und ja, vor allen Dingen die Anforderungen auch an neue Kanäle, die zum Beispiel das Marketing heute hat. Und bei uns ist natürlich auch absolute Aufbruchsstimmung, weil mit, als einer der Wegbereiter zu sein, was AI und Machine Learning angeht, in dem Anwendungsbereich, in dem wir uns befinden, ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich jetzt eben diese rapide Weiterentwicklung auch von diesen Technologien, wo wir zum Beispiel auch innerhalb des letzten Jahres deutlich mehr noch mit eingebunden haben, um unseren Anwendern die tägliche Arbeit zu erleichtern. Ja. Also mit den Kunden sprechen, den Markt beobachten, zuhören. Und ja, sowieso, ne, immer Interesse an neuen Technologien haben, an Weiterentwicklung und auch an Ausprobieren.
Hört sich so an wie so dieser Marketing-Spruch aus den 60ern. Ja, finde raus, was deine Kunden möchte und gebe es ihnen. Also im Prinzip hat sich zumindest an dieser Binsenweisheit nicht viel geändert. Also am Markt zu sein, am Kunden zu sein, ist sicherlich nicht das Verkehrteste. Du hast gerade eben schon so ein bisschen in die Glaskugel geschaut und ich würde jetzt zum Abschluss tatsächlich dich nochmal bitten, etwas tiefer zu schauen. Also wenn wir mal gucken beim Thema Hyper-Personalization und auch vielleicht generell beim Thema AI, wo glaubst du, geht die Reise in den nächsten, ich will gar nicht sagen 5 Jahre, das sind ja Zeiträume, die sind ja Quatsch inzwischen, aber in den nächsten vielleicht 2 bis 3 Jahren hin, was sind so, wenn du in deinen Arbeitsbereich schaust, so die Trendthemen, wo du sagst, boah, das ist der heiße Scheiß, das wird sich in den nächsten 2 Jahren dramatisch verändern. Oder da passiert ganz, ganz viel gerade.
Ja, also wie wir gerade sehen, passiert am meisten im Bereich AI und dem Machine Learning, wo es spannend wird zu sehen, wann die nächsten Stufen dort in der Intelligenz dieser Technologie erreicht werden, ja, weil wir beginnen und wir sind da wirklich ganz am Anfang. Und wenn wir jetzt nur schauen, wie gesagt, auf Consumer-Ebene, also du und ich als Privatmenschen, was da für Tools bestehen, für Applikationen, die man nutzen kann, auch an der täglichen Arbeit, ist das schon sehr, sehr spannend. Und das wird alles noch viel, viel besser. Also insofern bin ich gespannt, wie das zukünftig das Leben, die Arbeit, auch eine Recherche oder die Wissenschaft zum Beispiel verbessern wird. Und ansonsten, was in unserem Bereich Entwicklung angeht, wird wohl sehr viel noch weiter Richtung Automatisierung gehen. Die Frage ist da nachher am Ende, wie weit wird das gehen? Weil es immer noch einen Anwender gibt am Ende, der irgendwie, also ne, wenn wir sagen, wir arbeiten speziell im Bereich Hyperpersonalisierung in der Marketingkommunikation für Unternehmen, dann wird das nie so sein, dass du das vollständig automatisierst mit diesem Kontrollverlust, sondern du wirst immer noch einen Grad an Kontrolle und Verwaltung drin halten müssen in diesen Tools. Und unter uns gesprochen, es wäre schon toll, wenn wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren das wirklich hinbekommen, dass alle auch tatsächlich Personalisierung als täglichen Anwendungsbereich auch in ihre Unternehmen implementiert hätten, um so eine Technologie überhaupt erstmal einzusetzen. Ne? Weil viele sind auf dem Weg dahin und wissen, was Personalisierung ist und welchen Vorteil das bringen kann. Aber es ist tatsächlich gerade bei den Finanzinstituten zum Beispiel sind es ja gerade mal 20% oder so, die Personalisierung effektiv einsetzen und auch nicht in allen Bereichen, sondern in Teilbereichen zum Beispiel.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also insbesondere, was so ein bisschen der Wunsch ist, den du geäußert hast. In der Tat, also alleine aus einer Konsumentinnensicht würde ich mich auch freuen, wenn das, was man mir anbietet, etwas mehr auf mich und auf meine Lebensrealität passt. Von der Seite sage ich dir, lieber Benjamin, ganz herzlichen Dank für dieses verlängerte Panel. Wir haben jetzt über 40 Minuten gesprochen. Ich glaube, das war auch notwendig. Auf dem Panel hatten wir, glaube ich, sogar nur die Hälfte. Umso mehr freue ich mich, dass wir etwas mehr Deep Dive hatten. An der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank. Grüße nach Berlin. Es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Dankeschön, Benjamin.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Mike.
Jederzeit gerne.